Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Hallo ihr Menschen da draußen, die heute an den Aufnahmegeräten oder an den Einschaltegeräten eigentlich eher eingeschaltet haben. Wir befinden uns heute hier beim M94.5-Format, das sich mit verschiedenen Abgeordneten und Abgeordneten aller Parteien für den Bundestag oder beziehungsweise Kandidierenden für den Bundestag beschäftigen. Und heute bei mir hier im Studio ist Saskia Weishaupt von den Grünen. Saskia, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und du als Hannoveranerin, gebürtige Hannoveranerin, möchte ich ein schönes, herzliches Moin an dieser Stelle erstmal an dich richten. Ich als Hamburger fühle da doch sehr mit dir. Hier in Bayern sind wir ja doch eher, sage ich mal,
etwas abgeschiedener.
Eine Rarität. Aber schön, dass du hier bist heute an diesem Tag und Bundestagswahl steht an. Es ist wirklich eine spannende Zeit und ich würde gerne mal kurz erstmal mit deinem politischen Werdegang so ganz kurz zusammenfassen. Wie du angefangen hast, du hast ein Studium erst abgebrochen und bist dann 2015 hier nach München gekommen. Das hat dich an die LMU hier verschlagen, um Politikwissenschaft und Geschichte zu studieren tatsächlich. Kenne ich auch einige Leute. Wie hat dir das Studium so gefallen oder studierst du eigentlich immer noch?
Nee, ich habe es mittlerweile abgeschlossen. Es hat mir jetzt nicht schlecht gefallen, aber ich glaube, es waren so ein bisschen die falschen Beweggründe, tatsächlich Politik zu studieren, sondern es war eher so ein politischer Tatendrang, den ich hatte. Ja. Und im Nachhinein würde ich es nicht nochmal studieren. Also vielleicht würde ich eher nur Geschichte und Archäologie nochmal studieren.
Ja. Okay, na gut. Und die politische Dimension, die hast du ja dann, sage ich mal, in anderer Form ausgelebt. Du bist ja zur grünen Jugend dann recht schnell gegangen. Warum?
Ich habe Politikwissenschaft angefangen zu studieren und ich war immer ein politisch interessierter Mensch, aber dann habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt so, ah ja, okay, jetzt analysieren wir hier irgendwie, was alles so nicht so cool ist, und eigentlich hatte ich aber so Ideen, wie man es vielleicht auch anders machen kann, oder hatte sehr konkrete Vorstellungen, und dann war ich so ein bisschen niedergeschlagen, dass man ja nicht so richtig was macht dagegen, sondern man arbeitet es halt wissenschaftlich auf, und das ist total gut und richtig, und für viele ist es, glaube ich, irgendwie auch ein toller Werdegang, aber für mich war das dann so ein bisschen so, ah, das hat mir irgendwie nicht gereicht, und dann habe ich gesagt, okay, es gibt ja die Möglichkeit, tatsächlich was zu verändern und sich zu engagieren. Und dann habe ich mir alle Jugendorganisationen angeguckt, also Linksjugend Solid, die Jusos und die Grüne Jugend, und bin dann letztendlich bei der Grünen Jugend gelandet.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich studiere auch Politikwissenschaften gerade, und ich verstehe das so ein bisschen, dass man da sich sehr in dieser Theorie verhängt und dann aber nicht die Praxis sucht. Und du hast diesen Schritt in die Praxis jetzt gewagt, bist seit 2015 aktiv und 2017 dann auch Sprecherin der Grünen Jugend hier in München geworden und 2018 dann tatsächlich sogar bayernweit. Also doch eine recht steile Karriere, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und jetzt 2021, drei Jahre später, hat es dich jetzt nach Berlin verschlagen, beziehungsweise du möchtest nach Berlin, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall jetzt der nächste Step für dich, denke ich mal. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, du hattest am Montag Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute nachträglich.
Oh, vielen Dank.
Ich könnte jetzt ein Ständchen singen, aber ich lasse es für die Zuhörer und Zuschauer da draußen, das wollen wir nicht, und auch für dich. Aber es war ein besonderer Geburtstag, weil es war dein 28. Geburtstag. Mhm. Und ihr denkt da draußen, besonderer Geburtstag,
28,
was soll das? Es ist ja ein völlig normaler Geburtstag, aber das bedeutet parteipolitisch dann doch noch ein bisschen was anderes.
Ja.
Denn du musst jetzt Goodbye sagen, sozusagen, zur Grünen Jugend, weil da ist sowas, das nennt sich, wie hieß das? Ich glaube, ich hatte die Bio-Klippe gelesen.
Ja.
Was ist das denn bitte für ein Begriff?
Ja, die Bio-Klippe erreicht man, wenn man 28 Jahre alt wird, und dann darf man nicht mehr Mitglied der Grünen Jugend sein. Also wir haben die Altersbeschränkung auf 28 eben als Jugendorganisation. Andere Jugendorganisationen haben, glaube ich, ein höheres Alter. Ich glaube, die Junge Union ist so bei 35 ungefähr. Wir sind da bei 28, und das heißt, dass man da dann sich verabschieden muss, formell zumindest. Also auf dem Papier ist man natürlich nicht mehr Mitglied dann, man darf nicht mehr mit abstimmen, aber was es eben bedeutet, ist natürlich, man bleibt im Herzen Grüne Jugend und ist natürlich sehr stark davon geprägt, und ich habe ja auch das Votum von der Grünen Jugend Bayern zur Bundestagswahl, und das heißt auch, ich habe den Auftrag, die nächsten 4 Jahre eben als Votenträgerin von der Grünen Jugend Bayern auch deren Inhalte und auch deren Menschen, die mittlerweile 3000 Mitglieder sind, tatsächlich im Bundestag zu vertreten. Das heißt, die Verbindung bleibt trotz der 28 Jahre und der Überschreiten der Bio-Klippe trotzdem noch da.
Ja, und hat diese, sag ich mal, diese Bio-Klippe, hat das eine gewisse, war das ein gewisser Faktor in deiner Entscheidung, jetzt nach Berlin gehen zu wollen? Also, dass du sagst, okay, jetzt bin ich aus der Grünen Jugend raus, jetzt muss ich vielleicht mal irgendwie andere Wege gehen?
Nee, also tatsächlich war das mit Berlin nie geplant. Also ich hatte noch nicht mal irgendwie angedacht, jemals mich auf landespolitischer Ebene tatsächlich zu engagieren. Ich war in der Ortsgruppe in München, war ich sehr glücklich, und bin dann aber Erasmus gemacht in Irland. Und dieser kleine Auszeit der Zwischenzeit hat mir aber klar gemacht, okay, ich habe trotzdem Bock, weiter Politik zu machen. Und dann bin ich zurück nach Bayern gekommen und dann waren eben Landesvorstandswahlen auf Landesebene und dann wurde ich eben gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte zur Landtagswahl. Das ist natürlich auch eine spannende Zeit, da wo die Grünen ja auch das erste Mal so starke Zugewinne gemacht haben und die Grüne Jugend sich auch sehr stark professionalisiert hat und sich auch sehr stark dagegen so ein bisschen verwehrt hat, auch Schwarz-Grün beispielsweise anzustreben in Bayern, wo wir dann auch schon uns sehr klar positioniert haben. Das waren spannende Zeiten. Und danach war aber, ich war damit sehr glücklich, gerade was so politische Bildungsarbeit angeht. Ich wollte nie eigentlich so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern ich fand die Bildungsarbeit immer toll. Und dann wurde ich aber auch gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwie für die Grüne Jugend in den Bundestag zu gehen. Und tatsächlich habe ich ein halbes Jahr, überlegt, ob ich das tatsächlich machen will, weil das natürlich ein Riesenschritt ist. Also es bedeutet für mich Veränderung, aber ja auch für Leute in meinem Umfeld. Und ich finde, das sollte man nicht von heute auf morgen einfach entscheiden. Oder ich bin da jetzt auch nicht so, ich mache das nicht für mich, sondern ich will es für einen Verband machen und für Inhalte und Themen und für Leute, die irgendwie eine starke Stimme brauchen. Und da ich das 3 Jahre lang bei der GJ auf Landesebene gut gemacht hat, dachte ich so, ja, warum nicht? Sie vertrauen mir und habe das dann mit vielen Leuten irgendwie abgesprochen. Die fanden es alle super. Und dann dachte ich, okay, warum nicht? Also es war ein Versuch wert und mit Listenplatz 11 stehe ich ja jetzt gar nicht so schlecht da.
Ja, auf jeden Fall. Aber was, du sprichst jetzt, sag ich mal, in sehr großen Tönen auch von der Grünen Jugend und von dieser ganzen Zeit, in der du da warst. Was wirst du da am meisten vermissen?
Einfach die Menschen, die einfach, glaube ich, also ich glaube, Politik wird immer sehr stark wahrgenommen als so EinzelkämpferInnenfeld. Also die Leute, die machen das so ein bisschen für sich selber und so vielleicht auch, um ihre eigene Person zu promoten. In der Grünen Jugend erlebe ich einfach, dass es ein Raum ist, um zu lernen für ein Miteinander und auch mal Fehler zu machen. Also ich glaube, und das fehlt mir auch im politischen Raum sehr stark, einfach mal zuzugeben, wenn man Fehler gemacht hat und zu sagen, hey Leute, war eine Scheißaktion, tut mir leid, ich wusste es in dem Moment nicht besser, ich habe mein Bestes gegeben und ich kann euch versprechen, das nächste Mal besser zu machen. Und das gibt's eben in der Grünen Jugend. Und es ist halt einfach ein sehr starkes Support-Netzwerk einfach. Also da ist man wirklich nicht alleine, sondern man hat tatsächlich so ein solidarisches Miteinander und das finde ich in der Grünen Jugend doch sehr schön und ich glaube, das werde ich sehr stark vermissen, obwohl ich so ein bisschen hoffe, dass mir das natürlich jetzt nicht verloren geht.
Okay, also glaubst du, diese wirklich enge Vernetzung und diese Solidarität untereinander wird jetzt auf Bundesebene vielleicht nicht ganz so existieren dann?
Ja, ich glaube, wenn man in die parlamentarische Demokratie natürlich geht, ist es natürlich noch was anderes als in einer Jugendorganisation, wo man sich relativ frei bewegen kann und wo man natürlich irgendwie auch seine eigenen Punkte setzen kann und natürlich nochmal einen anderen Spielraum hat. In der parlamentarischen Demokratie ist man natürlich manchen Zwängen einfach ausgesetzt. Also ich glaube, das kann man nicht verneinen, sondern da gibt es dann halt bestimmte Spielregeln, an die man sich auch halten muss, die man vielleicht auch nicht so cool findet. Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen abwägen. Aber ich glaube trotzdem, dass es kommen ja glücklicherweise, ich bin nicht die einzige Kandidatin von der Grünen Jugend, sondern es kommen ja wirklich einige Leute von der Grünen Jugend tatsächlich in den Bundestag hoffentlich. Auch beispielsweise die zweite Spitzenkandidatin von der Grünen Jugend Bayern, die Marlene, die aus Niederbayern kommt, die ist auf Listenplatz 15, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 15. Und die wird mit mir hoffentlich reinkommen. Und das heißt, auch da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit und da bin ich mir sehr sicher, dass man sich nicht aus den Augen verliert und sich da sehr stark unterstützt.
Okay, schön. Zur, sag ich mal, zum Programm oder zum Aufgabenfeld von Parteipolitik und aber auch parlamentarischer Politik gehört natürlich auch Wahlkampf. Und ich habe gesehen in deiner Instagram-Story eben, du warst heute Morgen noch schön Flyer verteilen, hast den Wahlkampf hier schön noch weitergetrieben. Wie läuft's denn so bis jetzt mit dem Wahlkampf?
Boah, es ist wahnsinnig cool. Also ich kandidiere ja ohne Wahlkreis tatsächlich. Das heißt, mein Angebot war vor einem Jahr habe ich das, glaube ich, bin ich Votenträgerin geworden und dann habe ich relativ schnell überlegt, okay, ich möchte ohne Wahlkreis kandidieren, weil die Idee so ein bisschen war, man kann dann in ganz Bayern wunderbar jungen Wahlkampf machen und das ist ja eigentlich auch, wir sehen es jetzt bei den U18-Wahlen, junge Menschen haben wahnsinniges Interesse an grüner Politik und dann habe ich gesagt, okay, ist das nicht eine Chance für uns, ich kenne bayernweit irgendwie super viele Leute, bin da gut vernetzt, ist es nicht eine Chance für die Grüne Partei, tatsächlich ohne Wahlkreis zu kandidieren und habe das dann so ein bisschen eingefordert oder auch vorgeschlagen, dass man das machen könnte und das ist, glücklicherweise hat das funktioniert auf Listenplatz 11 und somit habe ich die großartige Möglichkeit, in ganz Bayern Wahlkampf zu machen und das ist richtig cool, weil du halt überall sein kannst und ein Glück ist, ich bin Kampagnenbotschafterin von der Grünen Jugend auf Bundesebene, das heißt, ich bin auch bundesweit unterwegs und tatsächlich ist es da einfach richtig, richtig cool, von allen Ecken und Enden irgendwie mitzubekommen, was die Leute halt gerade bewegt, was sie umtreibt, was vielleicht auch Unterschiede sind, ob es jetzt in Niederbayern ist oder oben in Hamburg, das ist wahnsinnig cool und das freut mich tatsächlich sehr, viel unterwegs zu sein und mein Highlight war bis jetzt tatsächlich in Hannover, dass ich eine Veranstaltung machen durfte von der Grünen Jugend auf Bundesebene. Da gab es eine Web- und Politics-Veranstaltung. Damit haben wir wir zwei Rapperinnen eingeladen, die mit uns auf so einem sehr öffentlichen Platz gemeinsam abends ihre Texte vorgetragen haben, gerappt haben und dazwischen hatten wir immer so ein paar Themenblöcke und das war so cool und wir haben ein ganz anderes neues Publikum erreicht und alle Leute kamen hinterher zu uns und waren endbegeistert und es war auch für mich wahnsinnig schön, weil meine Wirkungsstätte so ein bisschen ja München ist oder auch Bayern und ich vorher in Hannover gar nicht so wirklich politisch aktiv war. Ich war politisch interessiert, aber nicht aktiv. Mhm. Und es war wahnsinnig cool, irgendwie da, wo man aufgewachsen ist und irgendwie auch so ein bisschen geprägt wurde, da politisch irgendwie unterwegs zu sein. Das war echt toll.
Auf jeden Fall. Ja. Was auch, sag ich mal, bundesweit wahlkampfmäßig ziemlich bei euch bekannt geworden ist, ist, du lachst mich gerade an, ist ein Video. Und ich glaube, du weißt, von welchem Video ich spreche, denn es ist ein Wahlkampfvideo gewesen von den Grünen, was ziemlich auf Twitter viral gegangen ist, wo verschiedene Menschen zusammengeschnitten sind, verschiedene Szenen, die singen und, sag ich mal, so ein bisschen die Inhalte der Grünen rüberbringen wollten. Das Video ist so ein bisschen auf, sag ich mal, Widerstand gestoßen, beziehungsweise Menschen, die im Internet aufgewachsen sind, haben das Video als cringe bezeichnet. ja. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung zu diesem Video?
Also erstmal glaube ich, es ist sehr nett produziert, aber ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe und ich glaube, du bist auch nicht die Zielgruppe und alle Leute, die es als cringe bezeichnet haben, ja, da kann ich auch so ein bisschen zustimmen. Also ich war auch so, ja, ich werde davon nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Mhm. Da fühle ich mich nicht von angesprochen und auch nicht abgeholt. Es ist nett gemacht auf jeden Fall und es erreicht bestimmt seine Zielgruppe. Also wir haben dann mal so testweise in unserem Umfeld so ältere Leute gefunden, die waren so, oh ja, das ist schon ganz nett, ja.
Die singen da alle,
das spricht uns schon an. Und wenn das die Zielgruppe erreicht, ist es super. Mhm. Ich glaube, man hat sich halt da so ein bisschen entschieden, junge Leute sind halt schon sehr grünaffin. Und wir sehen ja gerade, dass tatsächlich sehr viele ältere Leute eben gerade einen sehr hohen Anteil von den Wählern ausmachen. Und ich glaube, die wollte man damit nochmal erreichen. Und das hat man, glaube ich, schon mehr oder minder geschafft. Ich glaube, für unsere Generation, ja, hätte ich, glaube ich, was anderes produziert. Mhm. Es lohnt sich, die Grüne Jugend macht auch Wahlspots, beziehungsweise macht Videos. Die sind ein bisschen frischer und fetziger, da kann man mal reinschauen. Ich glaube, das ist dann nicht so cringe, aber ich weiß. Ja. Ich fand es auch sehr spannend, als es rausgekommen ist.
Glaubst du, dieses Video hat dann bei den jungen WählerInnen vielleicht ein paar Leute eher noch abgeschreckt dann auch?
Boah, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erlebt. Und das fände ich auch so ein bisschen komisch, wenn ein Video, was halt eine andere Zielgruppe einfach entspricht, dich tatsächlich abschreckt von den Inhalten. Also ich glaube, die Inhalte, die da auch gesungen werden, finde ich jetzt nicht schlecht. Nur wie es halt rübergebracht wird, finde ich halt jetzt nicht so ansprechend für mich. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt Leute abgeschreckt hat. Also das habe ich jetzt bis jetzt nicht gehört. Und ich glaube auch, mein Gott, also das ist dieses eine Video, was eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ich glaube, da gibt es trotzdem andere nette Formate, die beispielsweise Ricarda Lang, die ja sehr viel auch unterwegs ist, die, glaube ich, dann auch nochmal eine jüngere Zielgruppe so ein bisschen anspricht, genau.
Auf jeden Fall. Du, und jetzt während des Wahlkampfs ist vor allem, sage ich mal, von einer anderen Partei, nämlich der CDU, ziemlich so dieser Spruch viral gegangen, Linksrutsch verhindern, in dem Sinne, also von wegen, wenn SPD und Grüne mit welchem Koalitionspartner auch immer dann an die Macht kommen, in die Regierung gehen, dann droht uns ein Linksrutsch, so das Narrativ der CDU. Siehst du denn die Grünen oder siehst du dich als linke Politikerin, siehst du die Grünen als linke Partei?
Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt, also wenn wir uns das Wahlprogramm anschauen, gibt es auf jeden Fall Forderungen, die ich auf jeden Fall sagen würde, da sind linke Positionen wiederzuerkennen, die in manchen Punkten natürlich nochmal vielleicht auch gerade aus der Grünen-Jugend-Perspektive, wir sind natürlich die Jugendorganisation, aber sind inhaltlich nochmal, unterscheiden uns nochmal ein bisschen von Bündnis 90 Die Grünen und wir haben da vielleicht nochmal an ein, zwei Punkten ein bisschen radikalere Ansätze beziehungsweise Forderungen, die wir auch beispielsweise im Wahlprogramm, im Prozess versucht haben, auch mit einzubringen, zum Teil auch wirklich durchgesetzt haben, was sehr erfreulich ist, an manchen Punkten halt nicht, aber es sind immer so Abwägungen. Und ich sehe es ganz klar als uns als linke Partei und dieses Linksrutsch verhindern, ich habe es gerade schon wieder gesehen auf dem Weg hierher, ich finde es einfach nur noch wirklich absurd. Also ich frage mich, also ob die Partei selber darauf gekommen ist oder ob es eine politische Beratungsorganisation war, ein Unternehmen, was sie auf diese Kampagne gebracht hat. Aber ich finde es wirklich anmaßend in einer Gesellschaft, die tatsächlich irgendwie genug hat von irgendwie sehr konservativen und neoliberalen Forderungen, die einfach sich nach was anderem sehnt, das tatsächlich als kompletten Linksrutsch abzutun. Also ich verstehe nicht, wie bezahlbare Mieten, wie ein vernünftiges Gesundheitssystem, wie man davon Linksrutsch verhindern irgendwie sprechen kann, sondern das ist irgendwie ein Staat hat irgendwie die Aufgabe, dass alle Menschen hier irgendwie gut leben können. Und dazu gehört beispielsweise irgendwie einen guten Bus- und Bahnverbindung, ein gutes Gesundheitssystem, irgendwie vernünftige Mieten, die man bezahlen kann. München, wir wissen alle, du kennst aus Hamburg wahrscheinlich auch noch, ist absurd. Und ich weiß nicht, wie, wenn man da vom Linksrutsch verhindern sprechen kann, ja, wenn man keine eigene Inhalte mehr tatsächlich hat, dann muss man natürlich solche Kampagnen fahren. Ich finde es irgendwie wirklich für so einen Wahlkampf, ehrlich gesagt, nur noch beschämend, wo es einfach nur noch darum geht, andere Leute mit Scheiße zu bewerfen und nicht mehr tatsächlich über Inhalte und gute Ideen zu sprechen. Und das passiert ja halt. Mhm. Und das finde ich ein Unding und einen komischen, also einen wirklich sehr fragwürdigen Politikstil, ehrlich gesagt.
Okay. Und dieser Linksrutsch, wie gesagt, das ist von der CDU sowohl in der Koalition SPD, Grüne und FDP, als auch natürlich SPD, Grüne und Linke. Wenn du jetzt einfach, sage ich mal, führend bei den Koalitionsverhandlungen sitzen würdest, welche dieser beiden Möglichkeiten würdest du denn präferieren?
Ich würde tatsächlich, also mir geht es tatsächlich darum, dass wir sinnvolle Mehrheiten für gute Projekte finden, die wirklich die Lebensrealität von vielen Menschen verbessern. Und da ich mein Herz schlägt sehr stark für so Sozial- und Gesundheitspolitik oder generell Themen, wo ich sage, okay, da können wir sehr konkret das Leben von vielen Menschen verbessern. Und da sage ich ganz klar, das ist mit einer Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, also nennt es, wie ihr es wollt, würde ich sagen, mit der Linkspartei und mit der SPD gemeinsam am sinnvollsten. Ich glaube auch, dass man derzeit einfach sehr stark immer die Linkspartei so in Fokus nimmt, sagt, das geht mit denen alles nicht und das nicht und NATO und wir kennen es alle. Mhm. Aber es wird eigentlich tatsächlich zu wenig geschaut, was denn mit der FDP auch einfach nicht so gut funktioniert. Und einige Punkte würden funktionieren, wenn wir beispielsweise über die Legalisierung von Cannabis reden beispielsweise. Dann gibt es Punkte, wo man zusammenarbeiten kann. Aber aus meiner Perspektive gibt es viele Punkte, wo man eben nicht zusammenarbeiten kann. Wenn es um die Frage von Mindestlohn geht, Hartz IV abschaffen, eine ordentliche Grundsicherung einführen, dann sehe ich da ehrlich gesagt so ein bisschen, kriege ich Bauchschmerzen und glaube, da schaut man eben gerade nicht genau hin und da sollte man eben genau hinschauen, weil dann haben wir sehr ähnlich eigentlich so ganz kleine Stellschrauben, aber ehrlich gesagt, für kleine Stellschrauben ist es gerade so ein bisschen zu spät. Also und deswegen würde ich ganz klar sagen, ist so ein linkes, progressives Bündnis mit SPD und Linken mein Favorite.
Alles klar. Und du hattest gerade Hartz IV tatsächlich erwähnt und in eurem Parteiprogramm wollt ihr, sag ich, oder sprecht ihr davon, Hartz IV zu erneuern oder abzuschaffen im ersten Schritt und durch eine Garantiesicherung zu ersetzen. Das bedeutet, also das beinhaltet, glaube ich, primär, dass ihr 50 Euro erhöhen wollt, diesen Beitrag, und halt auch das barrierefreier und, sag ich mal, mit weniger Sanktionen besetzen wollt. Das klingt auf jeden Fall gut, finde ich, weil so wie es gerade ist, funktioniert es ja anscheinend nicht nach großer Kritik. Aber warum nicht einfach gleich ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Das sind tatsächlich wahnsinnig spannende Debatten rund um das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht die feste Meinung innerhalb der Grünen und auch nicht innerhalb der Grünen Jugend. Die Grüne Jugend hat sich letztes Jahr sehr klar gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Diese Forderung unterstütze ich auch, also dass man halt sagt, hey Leute, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht so optimal. Und zwar ist da so ein bisschen der Punkt, dass meine Angst oder meine große Angst ist tatsächlich, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen, sagen wir von 1.000, 1.200 Euro, ist nur ein Beispiel, einführen und sagen, das kriegt pauschal alle Menschen in Deutschland, dass wir uns dann tatsächlich selber als Linke in dieser Gesellschaft schwächen für andere politische Kämpfe. Wenn es beispielsweise darum geht, einen ordentlichen Mindestlohn einzufordern, wenn es beispielsweise darum geht, die Zweiklassenmedizin abzuschaffen, weil man dann sehr stark sich so ein bisschen darauf ausruhen kann, naja, die Leute kriegen ja dieses bedingungslose Grundeinkommen, verhungern werden sie schon nicht, der Staat sorgt ja irgendwie dafür, und dass man sich da tatsächlich die Schlagkraft einfach nimmt, um andere linke, gute Projekte voranzubringen. Das ist meine sehr starke Angst. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Regelsatzerhöhung, die im Wahlprogramm angeschnitten ist von 50 Euro, die sofortige Anhebung, das ist für mich zu wenig. Mhm. Und die Grüne Jugend hat da beispielsweise im Wahlprogramm im Prozess gefordert, 200 Euro tatsächlich draus zu machen, also sagen direkt 200 Euro, das würde es tatsächlich bringen. Und ich glaube, man muss an diesem Hartz-IV-Thema wirklich sehr stark dran. Und das muss man auch sagen, da habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, Politik muss zugeben, dass Fehler passiert sind. Und Hartz IV, das darf man auch nicht verneinen, hat tatsächlich, war ein großer Fehler, ist unter Rot-Grün passiert, da muss man auch so ehrlich sein. Aber man muss halt jetzt den Leuten sagen, war eine richtig scheiß Aktion, das hat Leute wirklich in super schwierige Situationen gebracht und jetzt gibt uns bitte den Vertrauensvorschuss, dass wir es verändern können. Mhm. Dass wir es tatsächlich auch vielleicht auch mit einer rot-grünen Regierung wieder verändern können. Und das bedeutet natürlich einen riesen Vertrauensvorschuss, weil das viele Leute tatsächlich, ja, das hat Existenzen zum Teil zerstört. Also was da Leute erzählen, was das mit ihnen gemacht hat, das reißt es dir das Herz. Ja. Und wenn man sagt, irgendwie jedes dritte Kind ist tatsächlich gerade von Hartz IV, also jedes dritte Kind ist in diesem Hartz IV-System praktisch, also wenn wir uns alle Hartz IV-Beziehungen anschauen, dann ist jede dritte Person ein Kind. Und dann ist es der Wahnsinn. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich ansetzen, da ehrlich und offen drüber zu sprechen und das auch als großes Projekt tatsächlich zu sehen, was man in der nächsten Zeit angehen muss. Das bedingungslose Grundeinkommen klingt, ich muss auch zugeben, vor einigen Jahren war ich eine große Unterstützerin davon, weil ich dachte, ah ja, ist doch irgendwie Hammer, dann kriegen wir alle 1.000 Euro im Monat und irgendwie klingt das schon ziemlich nett. Würde jetzt aber ehrlich gesagt so ein bisschen davon abweichen, weil ich glaube, dass eine bessere Grundsicherung beziehungsweise eine finanziell stärkere Grundsicherung, die sanktionsfrei ist, bürokratisch sehr einfach zu bekommen, ein höherer Mindestlohn, der auch nicht bei 12 Euro enden darf, sondern tendenziell auch höher sein muss, dass eine vernünftige Gesundheitsversorgung, kostenloser öffentlicher Nahverkehr beispielsweise, dass das viele Punkte sind, wo man sehr konkret das Leben von vielen Menschen verbessern kann. Dazu gehört auch, ich bin ein großer Fan von radikaler Arbeitszeitverkürzung, 4-Tage-Woche. Im grünen Wahlprogramm steht nur die 35-Stunden-Woche drin für die Pflege. Ich sag, hey, lasst uns mal darüber nachdenken, dass wir es auf allen Bereichen tatsächlich ausprobieren und tatsächlich auch ernsthaft diskutieren. Und ich glaube, das sind viele Punkte, die wir umsetzen können. Und wenn wir dann immer noch an dem Punkt sind, hey, so ein bedingungsloses Grundeinkommen ist immer noch irgendwie sinnvoll, dann können wir darüber reden. Aber ich glaube, vorher würde ich erstmal viele andere politische Projekte voranbringen und ich glaube, man muss halt tatsächlich aufpassen, dass ein da Konservative und vielleicht auch Neoliberale nicht sagen, so ja komm, wir tüten das einfach ein, das sind dann 1.000 Euro, damit streichen wir alle Transferleistungen wie Kindergeld etc. pp. Und dann haben am Ende die Leute eigentlich unterm Strich genauso viel oder vielleicht sogar weniger. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht eintüten lässt.
Also du sagst, dass bevor von anderen Themen abgelenkt wird, sollte man vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen erstmal beiseite legen und vielleicht auch andere Möglichkeiten damit reinbringen.
Ja, definitiv.
Okay, gut. Kommen wir vom bedingungslosen Grundeinkommen zum vielleicht bedingungslosen BAföG, weil das ist für uns Studierende, glaube ich, ziemlich relevant. Wir sind ja auch ein Studierendensender. BAföG ist ein Thema, mit dem sich viele hier abquälen. Viele bekommen es nicht. Es ist einfach ein veralteter Satz, der nicht, sage ich mal, aktuell ist, der vor Jahrzehnten geschlossen wurde und deswegen einfach nicht mehr die Realität abbildet. Was sind deine Gedanken zu solchen Dingen wie einem bedingungslosen BAföG?
Also Auszubildende und Studierende sind ja auch nochmal irgendwie, ist das ein spezieller Lebensabschnitt. Ich glaube, das muss man auch irgendwie anerkennen. Und ich glaube, was es halt braucht, dass man sich nicht ständig rechtfertigen muss, dass man irgendwie Kohle braucht und dass man irgendwie vielleicht keine reichen Eltern hat. Und BAföG ist in dem Sinne abschreckend, weil es einfach, also wer schon mal irgendwie sich mit BAföG beschäftigt hat, weiß, dass es eine riesige Zettelwirtschaft ist und dass es wirklich wahnsinnig anstrengend und zeitintensiv ist, das zu beantragen. Und ja, man auch wahnsinnig viele Nachweise bringen muss. Mhm. Und gerade das Problem, was ich immer sehe oder was auch viele erzählen, ist, wenn man dann auf einmal anfangen muss, ja, man muss das Einkommen der Eltern nachweisen. Ja, jetzt ist es oft so, dass vielleicht Leute auch nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder auch einfach da nicht mehr in Kontakt beispielsweise stehen, weil ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat, man vielleicht auch sich für ein anderes Studium entschieden hat, was die Eltern vielleicht auch gar nicht wollten. Das heißt, so eine Abhängigkeit da immer noch von den Eltern zu haben, finde ich absurd. Ich glaube, man muss tatsächlich Auszubildende sowie oder auch gerade Studierende tatsächlich auch eine Grundsicherung zur Verfügung stellen. Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass man so einen Sockel, also bei den Grünen ist es so, dass man einen Sockelbeitrag dann bekommt, einen festen, und dazu noch dann tatsächlich einkommensabhängig noch einen Betrag dazu bekommt. Und das finde ich eigentlich eine relativ nette Idee, dass es relativ unkompliziert ist, trotzdem, dass du abgesichert bist. Also dass du erstmal gar nicht groß irgendwas nachweisen musst und dann noch irgendwie das Einkommen deiner Eltern irgendwie nachweisen musst, sondern dass du erstmal auf jeden Fall eine Absicherung hast. Und ich glaube, das ist immer was, auch glaube ich immer so ein bisschen, ja, ich glaube auch in dieser Gesellschaft immer so, man muss aber was leisten und irgendwie was nachweisen, damit man irgendwie was bekommt. Und ich sage so ein bisschen, nee, die Leute existieren halt und für diese Existenz brauchen sie halt ein Minimum an Kohle. Und das muss halt der Staat sicherstellen. Deswegen bin ich ganz klar, so eine Grundsicherung, die auch Studierende umfasst, finde ich sehr gut, weil ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man eben auf BAföG angewiesen ist. Also ich habe kein BAföG bekommen, ich habe dann Studium abgebrochen, habe dann Studienkredit aufgenommen und ja, ich glaube, es ist richtig beschissen, tatsächlich sehr stark immer sich zu fragen, okay, wie finanziere ich eigentlich gerade mein Leben? Kann ich eigentlich mich noch ehrenamtlich betätigen, weil ich dann noch irgendwie diesen 450-Euro-Job machen muss? Alles schwierig. Das heißt, so eine gewisse Grundabsicherung für Studierende ist für mich unerlässlich tatsächlich, damit man sich auch vielleicht auch mehr auf sein Studium fokussieren kann oder vielleicht auch ehrenamtliche Arbeit. Ist ja auch mal ganz nett.
Ja, finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Und wo liegt dieses Minimum, glaubst du? Oder wo liegt dieses Existenzminimum, was vielleicht ausgezahlt werden sollte?
Ich glaube, bei den Grünen ist es um die 300 Euro. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, um die 280.
Okay.
Dazu kommt dann noch, also das ist dieser Sockelbetrag, und dazu kommt dann noch tatsächlich einkommensabhängig ein gewisser Betrag dazu. Was es noch obendrauf gibt, ist aber zum Beispiel, was auch immer, glaube ich, viele Studis trifft, Versicherung bezahlen. Also es kommt ja dann auch auf einmal 70, 80 Euro, die man da auf einmal für seine Krankenversicherung blechen muss. Ist dann ja manchmal auch überraschend, wenn man aus der Familienversicherung rausfällt. Ist, glaube ich, auch immer so ein Thema, das ist da zum Beispiel auch mit angedacht.
Okay. Du hast auch in deiner, auf deiner Website hast du geschrieben, dass du, beziehungsweise du kommst ja aus einer Nicht-Akademiker-Familie in dem Sinne, und hast geschrieben, dass du da schon durchaus auch Probleme mit hattest persönlich, und ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch vielen anderen so. Es ist ja dieser ideale Traum vom Bildungsaufstieg, der ja, sage ich mal, irgendwo propagiert wird, der aber in der Realität ja gar nicht mal so einfach manchmal ist. Mhm. Was muss sich ändern, damit dieser Traum Realität wird?
Also ich glaube, da sagen ja immer ganz viele, ja, wir müssen den Leuten Chancen bieten und dass sie dann selber von sich aus diese Chance ergreifen. Aber wir sehen es ja schon, tatsächlich, wenn wir uns Bildungswege anschauen, dann werden die Leute nach und nach, also der Weg bis zur Uni ist ja schon wirklich wahnsinnig hart als nicht akademisches Kind, weil du vorher eigentlich schon sehr stark ausgesiebt wirst. Und ich glaube, da reicht es halt eben nicht zu sagen, ja, wir müssen den Leuten alle Möglichkeiten bieten und dann ergreifen sie schon von selbst, sondern es ist einfach sehr stark hinderlich, wenn du zu Hause einfach nicht den Support hast, wenn Leute sich, also deine Eltern sich beispielsweise nicht mit dir hinsetzen nach der Schule, weil sie arbeiten müssen. Also ich kenne es selber, meine Mutter war immer Vollzeit tätig, die arbeitet in der Pflege. Da waren meine Schwester und ich dann meist nach der Schule alleine zu Hause, mussten halt selbstständig unsere Hausaufgaben machen und uns selber irgendwie Essen organisieren etc. pp. Und ich glaube, das schafft man eben nicht, indem man den Kindern gut zudreht und sagt, ja, ihr könnt alles werden und ihr müsst nur sehr hart arbeiten. Ja, man hat hart gearbeitet, aber trotzdem ist es tatsächlich, werde man nie die gleichen Voraussetzungen tatsächlich haben. Das heißt, es gilt auch darum, beispielsweise, wenn man immer von dem Bildungsweg redet oder auch irgendwie von dem sozialen Milieu, aus dem man kommt, heißt es tatsächlich auch, Menschen, die tatsächlich in Armut aufwachsen, da rauszuholen. Also das heißt, irgendwie Leuten, da geht es auch eine große Frage von zum Beispiel Mindestlohnerhöhung oder beispielsweise auch Hartz IV abschaffen, weil es eben sehr stark Leute geprägt werden davon, wenn sie halt in Armut aufwachsen. Und ich glaube, es ist halt sinnvoll, Leute aus Armut rauszuholen, indem man sie beispielsweise vernünftig bezahlt und eben nicht erst anfängt, den Kindern halt zu sagen, sie müssen sich nur wahnsinnig anstrengen und dann passt es schon. So ist es halt einfach leider nicht. Mhm. Und ich glaube, auch an der Uni ist es einfach, ehrlich gesagt, dann so ein bisschen zu spät. Also an der Uni habe ich dann das erste Mal tatsächlich so ein bisschen erlebt oder wurde mir tatsächlich bewusst durch die Initiative irgendwie so Arbeiterkind, was das eigentlich bedeutet und warum ich eigentlich es so schwierig für mich war. Und ich manchmal so dachte so, ah ja, Uni, ja klar, kann ich jetzt machen und so. Aber natürlich immer so ein bisschen das Vitamin B fehlt. Also Leute, die dann auf einmal irgendwie Kontakte haben zu irgendwelchen ominösen Praktikumsplätzen, die dann Unterstützung haben, wo die Eltern mal eben nochmal irgendwie die Hausarbeit lesen. Was bei mir, meine Mutter kann natürlich meine Hausarbeit lesen, aber sie kann mir jetzt nicht sagen, oh ja, da hast du jetzt aber falsch zitiert, die Fußnote würde ich nochmal anders setzen. Und das funktioniert halt alles nicht. Und ich glaube, dieses Versprechen von, du musst dich nur wahnsinnig doll anstrengen, dann wirst du auch was werden, das funktioniert halt nicht. Und das macht mich tatsächlich wahnsinnig traurig, weil dann schaffen es immer nur die, die ein wahnsinnig lange Durchhaltevermögen haben. Und die wahnsinnig tatsächlich sich aufopfern und tatsächlich irgendwie alles da reinwerfen. Und ich glaube, das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern ich glaube, wir müssen bessere Voraussetzungen schaffen. Und das heißt eben beispielsweise irgendwie mehr Geld in die Bildung zu stecken, in den Bildungsbereich zu stecken, aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie Dinge, die gerade Armut tatsächlich auch tatsächlich zementieren, muss man sagen, wie Hartz IV beispielsweise abzuschaffen und im Mindestlohn tatsächlich beispielsweise zu erhöhen.
Okay, also soziale Auffangnetze sozusagen irgendwie verstärken, um dieses gesamte Klassensystem ja in irgendeiner Form so ein bisschen auseinanderzubrechen.
Ja.
Genau, von Klassengerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit kommen wir zur Gendergerechtigkeit. Da setzt du dich ja durchaus auch aus. Feminismus ist ein Themenbereich, mit dem du dich sage ich mal, sehr tief beschäftigst. Und da ist natürlich der Artikel 219a dir kein Fremdwort für die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen da draußen. Dieser Artikel steht im Strafgesetzbuch und regelt ein Werbeverbot für ÄrztInnen für Schwangerschaftsabbrüche. Also Ärzte dürfen in ihrer Praxis nicht für Schwangerschaftsabbrüche werben. Das wurde jetzt in den letzten Monaten und Jahren eigentlich ja schon ziemlich heiß diskutiert. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, dass man immer noch im 21. Jahrhundert tatsächlich 218 und 219a diskutieren muss, finde ich tatsächlich richtig absurd. Und ich finde es wirklich in einer Gesellschaft, wo wir sagen, alle müssen frei und selbstbestimmt leben, auch sehr heuchlerisch tatsächlich, dass sich auch sehr stark Konservative und sehr oft auch Männer sehr stark dagegen wehren, dass man PatientInnen Informationen bereitstellt. Und das ist nichts anderes. Also geht es nicht um Werbung, dass wir irgendwie auf einem Banner irgendwie lesen, hey, hier Schwangerschaftsabbruch, 30 Euro, richtig kostengünstig, schlag zu. Sondern dann geht es darum, dass wir von einer Gesundheitsleistung ordentlich aufklären. Um mehr geht es da nicht um bei 219a. Das heißt, dass eine Ärztin mir erzählen kann, was passiert mit meinem Körper, wenn ich eine Schwangerschaft abbreche. Und das Absurde daran ist ja, dass Ärztinnen das nicht dürfen, aber wir alle dürfen das. Also ich kann jetzt hier frei erzählen, was es für Möglichkeiten gibt, eine Schwangerschaft abzubrechen und ich werde dann rechtlich nicht belangt. Ärztinnen dürfen das nicht. Und ich finde es wirklich absurd, tatsächlich in einem Gesundheitssystem davon zu sprechen, dass wir ja so ein tolles Gesundheitssystem haben. Das stimmt aber nicht. Also für Frauen ist es tatsächlich oftmals eine beschissene Lage, wenn ich eine Gesundheitsleistung, und Schwangerschaftsabbruch ist für mich eine Gesundheitsleistung, die ganz normal irgendwie im Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgeführt werden sollte, die ich halt machen lassen kann. Und dafür brauche ich Informationen. Ich gehe ja auch nicht einfach ins Krankenhaus, wenn ich irgendwie eine Herz-OP habe und sage, ja, machen Sie einfach mal, ne? Und niemand kann mir so richtig sagen und darf mir sagen, was da passiert. Das ist doch absurd. Und deswegen ist es, glaube ich, lange überfällig, dass 219a tatsächlich abgeschafft wird. Und 218, wo es eben darum geht, dass Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, also steht ja ganz klar drin, wer eine Schwangerschaft abbricht im ersten Satz von 218, begeht eine Straftat und kann mit Geld, ist eine Geldstrafe oder auch mit Freiheitsentzug belangt werden, dass man da sagt, naja, okay, das ist schon ein krasser Satz, weil wenn ich dann eine Schwangerschaft abbreche, dann bin ich eine Straftäterin. Und das wird genauso geahndet wie Mord und Totschlag. Also es wird eingereiht. Also ich glaube, es ist Mord und Totschlag und dann kommt, ah ja, Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch. Und tatsächlich ist das für mich keine Regelung, die in einer feministischen Gesellschaft Halt hat. Natürlich braucht man Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch, aber sie gehören raus aus dem Strafgesetzbuch, weil es auch was damit zu tun hat, wie tatsächlich die Kosten übernommen werden. Oftmals werden die Kosten nämlich nicht übernommen. Also wenn man wenig Einkommen beispielsweise hat und das nachweisen kann, werden die übernommen. Aber nicht für jede Person werden die tatsächlich übernommen. Und das hindert tatsächlich diese Regelung im Strafgesetzbuch. Das heißt, wir brauchen eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs. Und wir müssen auch über diese 12 Wochen tatsächlich nachdenken. Weil wenn wir in andere Länder schauen, ist es tatsächlich so, dass nachgewiesen ist, selbst wenn es keine Fristenregelung gibt, wie in Deutschland, dass Frauen sehr selten, also wirklich unter 1% tatsächlich sich dazu entscheiden, nach der 12. Woche einen Abbruch durchzuführen. Und ich finde, wir müssen Frauen zugestehen, selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden und selbstständig diese Entscheidung für sich zu treffen. Und dazu braucht es halt gute Beratungsangebote und keine irgendwie Zwangsberatung, wo ich hingehen muss und wo ich irgendwie stigmatisiert werde, sondern irgendwie eine freie Beratung, eine freie Entscheidung, die ich dann gut treffen kann. Und nicht irgendwie so, ah ja, die will jetzt irgendwie abtreiben, gehen Sie mal dahin. Alles ist irgendwie so ganz geheimnisvoll und irgendwie alles ganz schwierig. Und das ist sowieso doch schon eine beschissene Situation, weil du hast irgendwie, das ist eine Riesenentscheidung. Und die kann ich nicht von heute auf morgen treffen, aber ich habe diese zeitliche Dringlichkeit, die Frauen auch ganz oft in ganz schwierige Situationen bringt, die man ganz oft viele Frauen gerade so reißen oder halt gerade kurz davor stehen, irgendwie kurz vor der 12. Woche zu stehen. Und das sind tatsächlich Schwierigkeiten. Deswegen 219a weg damit, also ist sowas von vergangen. Und 218 tatsächlich außerhalb des Strafgesetzbuchs. Es hat da nichts zu suchen, es hat nichts mit Mord oder Totschlag zu tun. Entschuldige mal bitte. Also
ja. Okay, also ganz einfache Lösung. Weg damit.
Ja.
Finde ich eine gute Sache. Und Aufklärung sozusagen hin und eine offene Kommunikation einfach über dieses Thema, was ja eigentlich eine völlige normale und eigentlich eine freie Sache der Frau in dem Sinne ist. Genau. Und über Gendergerechtigkeit beschäftigst du dich oder die Grüne ja generell ja mit Diversität, beziehungsweise nicht nur mit Biodiversität, sondern auch mit einer diversen Gesellschaft. Danke. Mit einer diversen Gesellschaft, in der wir uns ja durchaus befinden irgendwie. Und die Grüne betitelt sich oder beziehungsweise du siehst dich ja wahrscheinlich auch als diverse Partei in irgendeiner Form, oder? Und ihr fordert ja auch Diversität in Führungspositionen. Gleichzeitig habt ihr aber in eurem Landes- als auch Bundesvorstand nicht wirklich Diversität. Also da würde ich sagen, die Geschlechter sind recht gerecht aufgeteilt, aber was jetzt im Migrationshintergrund oder Menschen anderer Kulturen angeht, seid ihr wahrscheinlich eher nicht so aufgestellt. Wieso ist das so?
Ich glaube, die Frage beispielsweise mit der Frauenquote oder die Diversität, wenn wir rein aufs Geschlecht schauen, hat man bei den Grünen ja, ist ja schon irgendwie sehr lange relativ basic. Das heißt, das hat man schon lange irgendwie abgehakt, dass man auch irgendwie immer, also mindestens 50% an der Frauenquote hat. Tatsächlich sind die anderen Punkte von Diversität, also beispielsweise Menschen, also POC, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch beispielsweise Menschen mit einer Behinderung. Das sind viele Punkte, die, glaube ich, erst so tatsächlich so ein bisschen in den letzten Jahren aufgekommen sind, auch wo wir angefangen haben, auch über Rassismus in der Gesellschaft zu sprechen. Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Also ich glaube, da muss man auch zugeben, wir Grünen, wir sind ja auch in dieser Gesellschaft sozialisiert. Also wir sind ja nicht frei von gesellschaftlichen Zwängen und irgendwie sagen so, ah ja, wir sind hier super, weil wir die Grünen sind. Sondern ich glaube, da muss man tatsächlich selbstkritisch mit sich umgehen und sagen, boah, da haben wir noch einiges zu tun. Mhm. Und da gilt es beispielsweise darum, was man beispielsweise bei der Frauenquote geschafft hat, irgendwie sehr spezifische Frauenförderungsmaßnahmen zu machen, eben irgendwie Frauenbarabenden, Vernetzungstreffen, Frauentreffen etc. pp. Das auch überleitend für andere Diversitätsmerkmale zu finden. Also dass man beispielsweise auch Räume schafft, wo sich POCs oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder Migrationshintergrund haben, auch austauschen können und vernetzen können. Das sind zum Beispiel Punkte, die man tatsächlich angehen muss. Als Grüne Jugend versuchen wir es gerade tatsächlich sehr stark aufzuziehen. Wir haben jetzt auch ein Team, die sich mit antirassistischen Strukturen auseinandersetzt und sich fragt, okay, wie können wir auch Menschen mehr ansprechen? Es war ja auch immer noch, oder glaube ich immer noch, so ein bisschen das Vorteil, die Grünen, da sind alle immer studiert und zu wenig Auszubildende. Und auch das sind Punkte, wo ich auch sage, ja klar, das kann man sagen, das muss man auch sagen und daran müssen wir arbeiten. Also ich glaube nicht, dass man sich da auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ah, wir haben ja Aminata in Schleswig-Holstein als POC, die da irgendwie Landtagspräsidentin ist, jetzt passt alles. Sondern Aminata ist ein Vorbild für viele Leute, aber da muss noch wesentlich mehr passieren. Und deswegen, glaube ich, braucht es da bestimmte Förderungsmaßnahmen, muss man auch unbedingt mit den Leuten ins Gespräch kommen, was braucht ihr? Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man solidarisch mit euch sein beispielsweise? Das sind viele Punkte, wo man, glaube ich, lange noch nicht fertig ist, wo jetzt auch in Vielfaltsgremien auf Bundesebene, auch auf Landesebene, bei der Grünen Jugend und bei den Grünen tatsächlich daran gearbeitet wird, das zu verändern und auch bei den nächsten Listenausstellungen oder vielleicht auch bei den nächsten Wahlen, Gremienwahlen tatsächlich auch Leute mehr in Verantwortungspositionen tatsächlich zu bringen, damit natürlich irgendwie auch eine Vielfalt tatsächlich sichtbarer wird.
Mhm. Siehst du da vielleicht die Lösung parallel jetzt zur Frauenquote, vielleicht bei einer Art Vielfältigkeitsquote?
Tatsächlich wird das ja immer wieder diskutiert und tatsächlich finde ich das kritisch, weil ich glaube, die große Frage ist, wo fängt es an mit Quoten, wo hört es auf? Ich glaube, bei einer Frauenquote, also Frauen machen 50% tatsächlich der Gesellschaft aus. Und da hat man, glaube ich, als Quote ein relativ gutes Mittel gefunden, wo ich jetzt aber auch sage, naja, die Frauenquote ist nicht das Nonplusultra, also so eine alleinige Frauenquote. Also die CSU sagt ja auch jetzt, oh, wir haben ganz stolz unsere Landesliste halbwegs paritätisch da besetzt. Mhm. Das ist nicht das Nonplusultra, sondern wir müssen ja auch trotzdem Frauenförderungsmaßnahmen machen. Also nur weil man eine Quote hat, ist ja nicht so, ah, jetzt ist alles super und Patriarchat ist überwunden, sondern dazu gehört ja viel mehr. Und deswegen ist, glaube ich, so eine alleinige Fokussierung immer auf Quoten, glaube ich, ein bisschen absurd, weil wir können ja nicht für alles immer eine Quote einführen. Und ich glaube, das ist mir dann zu wenig. Also ich glaube, wir müssen über so viel mehr diskutieren, als dann immer irgendwie so, ah ja, Quote, dann haben wir es und dann passt es irgendwie. Sondern ich glaube, da braucht es einfach viel mehr. Da braucht es eine strukturelle Veränderung in der Partei und in Gremien tatsächlich, um das zu erreichen. Und ich glaube, da gibt es eine Quotenlösung, ist für mich nicht immer das Nonplusultra, ehrlich gesagt.
Okay, alles klar. Wir haben jetzt recht ausführlich über verschiedene soziale Themen und Gerechtigkeit und verschiedene Sachen gesprochen. Ich möchte jetzt aber zum Schluss nochmal ganz gebündelt und ganz schnell von dir, sag ich mal, so eine kleine Blitzfragerunde sozusagen von dir haben. Wir haben eine Minute Zeit und ich stelle dir einfach so viele Fragen, wie wir in dieser Minute haben.
Okay.
Und du antwortest einfach wirklich aus der Pistole geschossen. Kriegst du es hin?
Ja, ja.
Okay, dann, wir haben hier sogar einen schönen also einen Sound vorbereitet, der das so ein bisschen...
Okay, untermalt.
Ganz genau, untermalt. Super. Und let's go. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich...
Richtig gute Stimmung verbreiten.
Sehr schön. Meine erste Rede im Bundestag geht um...
218, 219a.
Ist klar. Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in...
Oh.
In einer tollen WG mit Miller, Festau und Marlene Schönberger, die auch beide in den Bundestag einziehen werden.
Welches Viertel?
In Mitte, hoffentlich, wenn es klappt.
Okay. Oh. Der Wahlkampf dieses Jahr ist?
Intensiv und richtig cool.
Richtig cool. Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil?
Wir die besten Antworten haben um soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.
Okay. Und an den Grünen finde ich am besten das?
So viele Menschen sich einbringen und tatsächlich mitwirken wollen, die Gesellschaft zu verändern.
An den Grünen finde ich am schlimmsten das?
Der Wahlspot, der ein bisschen Cringe ausgelöst hat in meiner Generation.
Meine Sitznachbarin im Bundestag ist?
Ricarda Lang hoffentlich.
Alles klar. Und mit diesem schönen Wunsch gehen wir aus dieser Blitzrunde raus. Vielen Dank dir. War sehr schön, sehr gut, würde ich sagen. Wie fühlt es sich an, jetzt nochmal so ein bisschen aus der Pistole schießen zu müssen?
Ja, das löst immer so ein bisschen Prüfungsangst. Ja, ich war gestern im Podium und da gab es auch so Wissensfragen und ich war so, oh mein Gott, jetzt zurück in der Schule Wissensfragen.
Ach du Scheiße.
Ja, da war ich kurze Prüfungsangst. Aber
was waren das für Fragen?
Da ging es, also meine Frage war, wie viele BundeskanzlerInnen es schon gab. Ich habe es falsch beantwortet, es waren acht, ich habe sieben gesagt. Ich habe Gerhard Schröder vergessen.
Oh,
uiuiui.
Peinlich, aber.
Als Hannoveranerin.
Ja, gut, aber du hast gerade so dran gekratzt, so sieben. Ja,
ist jetzt nicht ganz richtig. Peinlich, also.
Okay, gut. Und ich würde sagen, ja, mit dieser Blitzfragerunde und mit diesen schönen kleinen Faziten, die du jetzt nochmal rausgehauen hast, sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Es war eine sehr schöne Runde mit dir. Wir haben viel über wichtige Themen gesprochen. Du hast sehr interessante Einblicke in deinen Werdegang, aber auch in deine Einstellung und die Ziele der Partei gegeben. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Interviews angekommen. Jetzt heißt es natürlich Danke sagen. Danke natürlich einerseits bei dir, Saskia. Vielen Dank, dass du hier warst. Schön, dass du hier warst auch. Aber natürlich auch Danke an die Hilfe hier im Studio, an Markus Lenhardt und danke auch für die Sendeleitung Johanna Felber. Und danke natürlich an die Produktionshilfe an André Wengroth. Und zu allerletzt bedanke ich mich natürlich bei euch da draußen, an die Zuhörenden und Zuschauenden da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und geht schön am Sonntag wählen. Macht's gut.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.